Am Ende war wohl der interne Druck zu groß geworden. Die Vorwürfe, ihr fehle Führungskraft, sind mit ihrem Krisenmanagement im Thüringen-Debakel lauter geworden. Was dran ist an diesen Bewertungen von Annegret Kramp-Karrenbauer, darüber habe ich mit Jürgen Falter gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Hat Annegret Kramp-Karrenbauer die Notbremse gezogen? Wollte sie so verhindern, dass es ihr so ähnlicher geht wie im vergangenen Jahr der damaligen SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles?
Ich glaube schon, dass das eine gewisse Rolle gespielt hat. Das Beispiel Nahles und Frau Kramp-Karrenbauer hat eingesehen, dass sie in der öffentlichen Meinung immer weiter nach unten gesunken ist, was die Zustimmungswerte anging, und dass sie in der Partei an Autorität verloren hatte. Das hätte am Ende tatsächlich wohl zu einer Demontage der Person geführt, und da hat sie tatsächlich die Reißleine gezogen.
Frau Kramp-Karrenbauer hat die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz für gescheitert erklärt und damit ja auch implizit eine Erklärung geliefert, warum sie persönlich gescheitert ist. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Das haben wir auch schon mal mit Helmut Schmidt und Willy Brandt erlebt. Das ging ja auch nicht gut aus für Helmut Schmidt am Ende. Und das war bei Kramp-Karrenbauer jetzt ganz ähnlich. Denn sozusagen das Zentrum der Macht, auch der parteiinternen Macht, lag ja doch immer noch im Bundeskanzleramt. Und Frau Kramp-Karrenbauer ist ein paar Mal konterkariert worden durch das Kanzleramt, durch die Kanzlerin. Und das hat schon mit beigetragen. Allerdings hat sie auch viele Fehler gemacht. Sie ist in manches Fettnäpfchen getreten, das sie selbst aufgestellt hat. Und sie hat an Autorität verloren. Das ist auch ohne die Kanzlerin so gegangen.
Wenn wir uns diese Zusammenführung von Kanzleramt und Parteivorsitz anschauen, als eine notwendige Voraussetzung für einen Erfolg, würde das bedeuten, dass Markus Söder quasi von vornherein ausgeschlossen wäre als Kanzlerkandidat?
Wenn das so geschehe, wäre das wirklich der Fall. Aber es ist ja keine Zwangsläufigkeit. Wir haben ja zweimal den Fall gehabt, dass ein CSU-Kanzlerkandidat zumindest im Falle von Stoiber sehr, sehr dicht am Erfolg war. Und die 20 Jahre sind rum, dass auch wieder ein CSU-Kandidat auftreten könnte. Aber es ist schon so, dass im Allgemeinen, wenn die CDU, was ja üblich ist, den Kanzlerkandidaten, die Kanzlerkandidatin stellt, dann das auch mit dem Parteivorsitz verbunden ist, weil das eben doch eine Machtfrage ist und die ein oder andere Person geschwächt wäre, wenn die Ämter auseinanderliegen.
Wenn wir uns jetzt mal den Zustand der CDU anschauen, sind da Parallelen zur SPD zulässig, wenn man daran denkt, dass die SPD sich über Jahre selbst zerfleischt hat im Streit über das Erbe von Gerhard Schröder, also die Agenda 2010? Erleben wir was Ähnliches jetzt, wenn es um konservative Werte, um den rechten Rand in der CDU geht?
Ja, es ist unbestreitbar so, dass Angela Merkel versäumt hat, auch durch das Aufstellen von Personen oder das Hochkommen lassen von Personen, den konservativen Teil, den katholischen Teil der CDU entsprechend zu bedienen. Aber so tief wie bei der SPD geht das meines Erachtens nicht. Die CDU ist doch weitgehend ein Kanzlerwahlverein, wo es um die Macht geht, wo es um Positionen geht und sehr viel weniger um programmatische Inhalte wie bei der SPD. Allerdings gibt es in der Tat Auseinandersetzungen. Die Auseinandersetzungen etwa, wie verhalte ich es mit der Linken oder mit der AfD? Und das muss ausdiskutiert und entschieden werden. Und es muss entschieden werden auf eine pragmatische Weise, was die Linke angeht, und auf eine grundsätzliche Weise, was die AfD angeht.
Wenn man sieht, wie geschlossen die CDU früher gewesen ist, dann war das ja eine westdeutsche CDU. Scheren da die ostdeutschen Landesverbände aus? Also haben die eine völlig andere Mentalität? Stichwort Kanzlerwahlverein.
Ja, die haben andere historische Erfahrungen, sie haben andere Mentalitäten in der Tat. Und dazu gehört auch, dass man sich nicht unbedingt etwas von der Zentrale vorschreiben lassen will, wo man doch selbst ein autonomer Landesverband ist oder eine Fraktion, die gewählt ist. Man möchte nicht den demokratischen Zentralismus auf diese Weise, der SED auf diese Weise wieder zurückholen. Deswegen erklärt das ein bisschen die Störrigkeit auch tatsächlich der ostdeutschen CDU-Landesverbände.
Stimmt der Abgesang auf die Volksparteien, wenn wir jetzt mal nur auf die CDU schauen?
Na, ich glaube, der Abgesang ist vielleicht etwas verstärkt gesagt, aber tatsächlich erleben wir das Ende der Volksparteien. Es hat mit vielen Dingen zu tun, unter anderem, dass ihnen sozusagen ihre natürliche Basis abhanden gekommen ist. Dieses katholisch-kleinstädtisch-dörfliche Milieu, wo ein Katholik auf Teufel komm raus CDU wählt oder CSU wählt, das gibt es nicht mehr. Den Wahlempfehlungen der katholischen Kirche wird heute genauso wenig gefolgt wie der Sexualmoral des Vatikans bei den Katholiken. Und bei der SPD ist ihnen die gewerkschaftlich gebundene Arbeiterbewegung abhanden gekommen. Das sind Entwicklungen der Gesellschaft, die nicht im Einflussbereich der Parteien liegen. Und deswegen werden die Volksparteien schwächer und schwächer und werden unter den gegebenen Umständen sicherlich in den Bereichen bestenfalls bleiben, wo sie im Augenblick sind.